herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des tapfer jedem Sturm trotzenden Thorsten.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit Björn. Wir beschäftigen uns heute, wie wir schon angedroht hatten, mit dem Image-Imprint Wildstorm.
Das ist nämlich eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, wenn man es genau nimmt.
Ja, da hatten wir uns ursprünglich drauf geeinigt. Oder daher kam es, dass wir gesagt haben, wir könnten eigentlich mal Wildstorm-Hefte wieder lesen, weil wir da beide Fan von sind. Und
du, der etwas größere Fan, aber ich bin halt grundsätzlich Image-Fan oder Image-Fan der ersten Stunde gewesen. Und dann kam man natürlich an Wildstorm nicht vorbei. Und da sind auch einige Serien bei, die mir damals sehr gut gefallen haben. Und ja, wie gut die mir heute noch gefallen, das muss ich dann beim Reread für den Podcast mal sehen.
Ja, ich habe sie auch schon über Jahrzehnte nicht mehr gelesen, kann ich fast sagen. Und bin auch gespannt, was davon noch so übrig geblieben ist, an was ich mich überhaupt noch erinnern kann. Auch da im Alter wird man ja vergesslich. Kann es gut sein, dass ich das eine oder andere dann gar nicht mehr weiß.
Du bist aber Wildstorm-Komplettist gewesen dann? Du hast alle Serien gekauft damals?
Ich habe bis, weiß nicht, 96, 97 oder so damals alles gekauft. Bin dann so ein bisschen von den US-Heften abgekommen und habe dann Anfang der 2000er durch Besuche in Amerika festgestellt, dass alle Serien ja weiterliefen und dann so im Nachhinein so nach und nach versucht, alles irgendwie zu bekommen. Das eine oder andere habe ich dann tatsächlich auch nur noch in Trade Paperback vor mir stehen. Also ich glaube Wildcats Volume 2 und ich glaube Teile von Authority habe ich dann nicht als Einzelhefte. Aber so was das Wildstorm Universe an sich angeht, bin ich glaube ich schon relativ komplett. Ich habe jetzt nie irgendwie eine Liste gemacht und geguckt, irgendwie was gibt's da jetzt alles und das irgendwie alles abgehakt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich da gut bestückt bin. Auf jeden Fall habe ich alles bis zu dem Punkt, wo wir es jetzt auch erstmal lesen wollen.
Genau, bei mir sieht es nicht ganz so gut aus. Ich habe zwar relativ viel Wildstorm gelesen, weil ich habe das damals schon so gemacht, wie ich das heute mache. Ich gucke, ob das für mich interessant aussieht und kaufe es mir dann. Und damals war ich natürlich voll auf Image. Und es sah halt auch einfach sehr viel bei Wildstorm sehr interessant aus. Ja. Und deswegen habe ich einige Serien, bis es dann irgendwann mal aufhört. Bei mir plötzlich, ich glaube so parallel bei allen Serien, kriege das gar nicht mehr ganz zusammen, woran es lag. Wahrscheinlich habe ich irgendwann einfach gedacht, ach komm ey, so viele Serien brauchst nicht alle. Da kannst du die cutten. Aber ich habe immer noch einen sehr großen Softspot für Wildcats. Und was mir auch immer sehr gut gefallen hat, ist Backlash, was ja eher so eine, zwar zu einem Wildstorm-Universum gehört, aber eher so eine Außenseiter-Serie war, glaube ich.
So ein Stormwatch-Ableger.
Genau. Und ich mochte Codename Strike Force immer gerne. Mochte ich, das war ja ein Spin-off von, aber das war gar nicht.
Das war Cyberforce, Top Cow.
Genau, das war Cyberforce. Das war
beginnt Top aber auch mit Homage Studios, da kommen wir dann gleich zu.
Genau. Ja, was ist Wildstorm überhaupt? Was hat das mit Image zu tun und wieso ist das irgendwie Image und dann aber heißt dann doch noch Wildstorm und wo ist Wildstorm jetzt? Weil wenn man das bei Image sucht oder auch woanders sucht, wird man jetzt nicht mehr zwingend fündig. Da kannst du ein paar Sachen zu sagen, glaube ich.
Ja, ich fange mal an, am besten, wo der Anfang von Wildstorm ist.
Fangen wir erstmal damit an, grob, glaube ich, dass, aber was wahrscheinlich die meisten wissen, dass die populärsten Zeichner von Marvel weggegangen sind, um ein eigenes Studio, einen eigenen Comic-Verlag, erst ein Studio und dann einen Verlag zu gründen, und zwar Image Comics.
Könnten wir machen, aber das ist ja nicht der Anfang. Wir beginnen ja eigentlich viel eher.
Ach so.
Wir beginnen nämlich schon 1989, als die Zeichner Jim Lee, Wills Portacio und Scott Williams, letzterer eigentlich eher Inker, noch bei Marvel gearbeitet haben. Denn die drei haben sich irgendwann gedacht, so alleine zu arbeiten zu Hause, weil nicht jeder hat ja bei Marvel irgendwo in den Bullpens oder sowas gesessen, ist eigentlich ein bisschen blöde. Viel schöner ist das, wenn man mit anderen Leuten zusammen im Büro sitzt und sich dann zwischendurch ein bisschen unterhalten kann, auch ein bisschen Feedback sofort bekommt, statt das Ganze irgendwie einmal die Woche oder so einzutüten oder in welchem Tonus die auch immer die Seiten eingeschickt haben, das dann ans Marvel-Büro zu schicken und dann irgendwann von einem Editor angerufen werden und von dem dann gesagt zu bekommen, ja, hier, das ist aber nicht so schön, könntest du besser machen. Das kann man besser machen, wenn man gleich mit anderen Leuten im Büro sitzt, die sich ja auch noch mit auskennen und mit denen man so ein bisschen dann quatschen kann. Und die drei haben zu diesem Zweck etwas gegründet, was sie Homage Studios genannt haben. Haben sich dazu im Prinzip so ein Apartment gemietet, das sie dann halt einfach als Büro benutzt haben. Und so beginnt eigentlich so Wildstorm. Das sind diese drei Personen, die da so dem Ganzen zugrunde liegen. Also zum einen Jim Lee, ich glaube, den muss man eigentlich dem Comic-Fan schon eigentlich gar nicht mehr nahelegen, weil den kennt eigentlich fast jeder. Mittlerweile ist er ein großes Tier bei DC. Begonnen hat er 1987, hat Alpha Flight gezeichnet für Marvel. Erst so ein Testheft, so ein Filler. Ist dann direkt länger in der Serie geblieben. Und das erste Heft, das er bei Marvel gemacht hat, wurde von Vince Portasio geinkt. Das heißt, da haben die beiden sich bei Marvel schon kennengelernt. Vince Portasio ist zufällig auch Highschool-Schulfreund von Scott Williams. Die kannten sich also vorher schon. Und durch diese Verknüpfung waren die drei halt relativ schnell dicht beieinander und haben halt dann zusammen dieses Homage-Studio gegründet. Haben auch bei Marvel dann relativ viel zusammen gemacht. Jim Lee und Vince Portasio, wie gesagt, Alpha Flight. Dann hat Jim Lee etwas später Punisher War Journal genommen, was dann auch zum Teil schon von Scott Williams geinkt wurde. Und als Jim Lee dann später zuerst Fill-Ins für Mark Silvestri bei Uncanny X-Men gemacht hat und dann später Uncanny X-Men tatsächlich übernommen hat komplett, hat auch Scott Williams die Sachen schon geinkt. Und seitdem sind die beiden eigentlich ein Team und nahezu unzertrennlich. Also es gibt wenig Dinge, die man von Jim Lee sieht, die jetzt nicht von Scott Williams geinkt sind, wenn Jim Lee nicht ausnahmsweise mal selber inkt, was eher selten vorkommt. Und Vince Portasio ist 1985 bei Marvel angefangen, hat damals eine Serie namens Alien Legion, die ich jetzt überhaupt gar nicht kenne, und dann etwas später Longshots geinkt mit Scott Williams zusammen. Dann 87, wie gesagt, Alpha Flight mit Jim Lee gemacht, hat dann Punisher gemacht, relativ lange, ist da auch dann von Scott Williams geinkt worden. Und vom Punisher ist er dann zu X-Factor und anschließend zu Uncanny X-Men, der er dann von Jim Lee übernommen hat, als Jim Lee seine eigene X-Men-Serie bekommen hat. Scott Williams Werdegang bei Marvel sieht im Prinzip dann ähnlich aus, auch Alien Legion und Longshot, wie gesagt mit Vince Portasio zusammen, Punisher, Punisher Magazine, Punisher War Journal, Uncanny X-Men und dann mit Jim Lee halt die X-Men-Serie, die bei Marvel damals wie ein Blitz eingeschlagen ist und den Rekord hält für die Nummer 1 mit den meistverkauftesten Heften bei irgendwie 8 Millionen, glaube ich, sagt man, hätte das Ding verkauft.
Wobei davon irgendwie 5 Millionen noch in irgendwelchen Back-Issue-Bins rumliegen.
Ja, ob es 5 Millionen sind, weiß ich nicht. Aber
das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Aber
die haben es natürlich auch etwas geschickt gemacht. Wie hat man damals mehr Hefte verkauft, als man sonst eigentlich verkauft hätte? Man hat einfach jede Menge Variant-Covers gemacht. Das hat man bei, wir hatten vor wenigen Folgen drüber gesprochen, Todd McFarlane Spider-Man, hat man das damals auch gemacht, hat dann extra Vollcover und dergleichen rausgebracht. Wahrscheinlich ist auch Spider-Man damals so auf diese 2 Millionen gekommen, die ja oder 1,8. Die Zahlen variieren da so ein bisschen, weil da niemand so genau weiß, wie viel jetzt am Ende tatsächlich verkauft worden ist und wie du schon sagtest, was dann in Back-Issue-Bins rumliegt. Aber bei X-Men Nummer 1 waren es 5 verschiedene Cover und was dann eher ungewöhnlich war, im Heft selber gab es dann auch noch so ein Poster, also die beiden Innenseiten. Und das waren tatsächlich unterschiedliche Poster in den 5 Heften. Was dann vielleicht auch noch bei dem anderen oder anderen dazu geführt hat, dass er dann doch mal noch mehrere genommen hat.
Ja, und dann gab es natürlich auch so Deals mit den Comic-Shops, dass man das massiv in die Comic-Shops gepusht hat, dass die halt über Rabatte und dass die was Besonderes bekommen, wenn man so und so viel abnimmt und so. Also das ist schon massiv in die Shops gedrückt worden.
Und die Cover waren auch noch verbunden.
Ja, genau. Es gibt da, glaube ich, 2 Comics, die sehr dafür stehen, für dieses aufgeblasene Marketing, dass der Verlag extrem hohe Auflagen hatte, die eigentlich gar nicht beim Endkunden angekommen sind. Und das dafür steht halt X-Men und der Tod von Superman, das Heft damals. Das sind beides Dinge, die extrem in die Shops gepumpt worden sind. Und also das sind halt Verkaufszahlen vom Verlag an die Comic-Shops und nicht zwingend Verkaufszahlen von den Comic-Shops an den Endverbraucher. So.
Genau, und vor allem halt nicht Zahl der Endverbraucher, die es tatsächlich gelesen haben, weil
genau. Es
da wahrscheinlich sehr häufig vorkam, dass Leute sich tatsächlich nicht nur eins, also der Trend ging ja ohnehin zum Zweitheft, weil man ja eins liest und eins weggetan hat, weil man später damit seine Rente finanziert. Das war ja so damals um die Zeit rum, das, was die meisten Leute noch gedacht haben. Und dann ist es wahrscheinlich nicht ungewöhnlich bei 5 Covern, dass es Leute gibt, die tatsächlich irgendwie 10 von den Dingern gekauft haben.
Genau, und da kommt dann eins zum anderen und deswegen ist es, also es war sicher ein erfolgreicher Titel, aber das, die Zahlen sind natürlich extrem, ja nicht geschönt, der Verlag hat so viele, die Auflage ist so hoch, aber extrem manipuliert, sage ich mal.
Ja.
Nichtsdestotrotz war Jim Lee natürlich ein sehr erfolgreicher Zeichner zu einer Zeit, wir hatten das Thema auch schon bei Todd McFarlane und Spider-Man, zu einer Zeit, wo Zeichner noch Hefte verkauft haben und nicht Autoren, anders als heute.
Und wenn man die drei nennt, kann man eigentlich noch eine vierte Person nennen, nämlich Mark Silvestri, der etwas später dazu kam. Also der war jetzt nicht so dicke mit den dreien, dass er sofort mit dabei war, aber der hat sich dann auch relativ schnell noch den Homage Studios angeschlossen. Der hat halt auch den Vorteil daran gesehen, dass man mit anderen Leuten zusammen im Büro sitzt und sich austauschen kann und hat sich dann da auch ein Plätzchen gesucht.
Genau, das war damals und auch heute noch nichts Ungewöhnliches, dass sie diese Studios gegründet haben, dass viele Leute zusammen, also Künstler zusammen in einem Studio saßen und sich da gegenseitig auch ein bisschen kreativ befruchtet haben, oft beim gleichen Verlag gearbeitet haben. Da hat man manchmal einen Namen dran gepackt, wie in diesem Fall. Manchmal gab es halt auch keinen Namen. Aber das ist halt der Unterschied. So ein Studio bedeutet eigentlich gar nichts, außer dass die Leute sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, so, und wir nennen einfach das Studio irgendwie. Das muss halt keinen Namen haben. Das ist nochmal im Unterschied zu einem Imprint oder zu einem Verlag halt.
Ja, und zur Person Max Silvestri, auch relativ bekannt, möchte ich mal sagen. Aber Vollständigkeit halber, der hat 1981 bei DC angefangen. Hat damals so ein paar kleine Geschichten in so Anthologieserien gemacht. House of Mystery, Ghost, The Unexpected, Weird War Tales und sowas. Und ist dann 82 zu Marvel gewechselt. Hat da Conan gezeichnet. Von 82 bis 85, 86 zu Web of Spider-Man und X-Factor gewechselt. 87 bis 90 hat er Uncanny X-Men gemacht, das er dann an Jim Lee übergeben hat. Und hat dann 91, 92 noch ein bisschen Wolverine gezeichnet. Das ist also Homage Studios. In der ursprünglichen Fassung, wenn man so möchte. Und dann kam das Jahr 1992, in dem in der amerikanischen Comicwelt nichts mehr war, wie es früher einmal war. Denn
Image Comics wurde gegründet.
Image Comics wurde gegründet. Man sagt, dass das Ganze so ein bisschen durch Liefeld angestoßen wurde, der wohl als erster aufgrund seines Egos so ein bisschen die Schnauze von Marvel voll hatte oder am ehesten die Schnauze voll hatte. Mit Malibu einen Publishing-Deal gemacht hat für eine Creator-Own-Serie, die dann später Youngblood gewesen ist.
Da kommt natürlich drauf an, wen du fragst, wer das angestoßen hat.
Natürlich, ganz klar. Aber Fakt ist, Liefeld und Todd McFarlane waren da wohl so ein bisschen federführend bei der ganzen Geschichte.
Genau, die beiden.
Und haben dann die anderen so mit reingezogen. Man kannte sich, weil man hat ja alle für denselben Verlag gearbeitet, man hat auch viele der Serien untereinander irgendwie hin und her geschoben.
Und es waren halt auch die populärsten Zeichner damals. Also zumindest Todd McFarlane, Jim Lee und Rob Liefeld. Das waren definitiv die Marvel-Superstars.
Erst Todd McFarlane, die 2 Millionen mit Spider-Man Nummer 1. Rob Liefeld mit X-Force hatte, glaube ich, 5 Millionen oder sowas mit dem Dreh. Dann hat Jim Lee halt dann nochmal irgendwie einen Monat oder zwei Monate später dem Ganzen mit den 8 Millionen die Krone aufgesetzt. Und dann kam Image Comics.
Und zu Image Comics kann man eigentlich eine eigene Folge füllen, nur oder mehrere. Nur so viel sei gesagt, das hat dazu geführt, dass unter anderem auch die Leute von Homage Studios weg sind von Marvel. Also und erklärt vielleicht auch ein bisschen, wieso so Leute halt wie Vice Possessio weg sind und zu den Image-Gründern gehören, der ja jetzt nicht, also der war sicher beliebt auch, aber der hatte nicht das Superstar-Format von einem Jim Lee. Aber da er natürlich zu dem Studio gehörte und die befreundet waren, ist er auch dann mit zur Image gegangen.
Genau. Ja, zur Image vielleicht ganz kurz. Das erste Heft, das rauskam, war Youngblood Nummer 1 im April 1992. Das Ding hatte damals, also für einen unbekannten Verlag im Prinzip, der jetzt, ich meine, Malibu war natürlich ein Verlag, den man kannte vielleicht, aber Image Comics war dann das Imprint von Malibu, wenn man so will. Und das erste Heft, das da rauskommt, dank Liefeld, die haben knapp 1 Million Pre-Orders gehabt. Da war schon Verlangen nach, offensichtlich.
Also der Hype war natürlich auch sehr groß, weil es war damals nicht an der Tagesordnung, dass Verlage gegründet wurden, die tatsächlich in Konkurrenz treten mit Marvel und DC. Ich meine, es ist auch heute nicht an der Tagesordnung, aber das war damals schon relativ oder ein extrem großer Schritt, dass da Top-Zeichner weggehen und auch eine Kampfansage gemacht haben. Also haben halt gesagt, nee, wir arbeiten jetzt nicht mehr für die, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und damit hat natürlich auch der Hype zu tun gehabt.
Einen Monat später kam Spawn und hat mit der Nummer 1 1,7 Millionen oder so verkauft. Dann kam Savage Dragon zwei Monate später, im Juli. Dann kam im August Wildcats und Shadowhawk. Shadowhawk von Jim Valentino, den wir jetzt auch gar nicht angesprochen haben. Und den die meisten dann vielleicht dann auch nicht mehr kennen. Sein Claim to Fame damals war so ein bisschen Guardians of the Galaxy. Da weiß man schon im Prinzip, wie obskur das ist, weil Guardians of the Galaxy hat ja hierzulande, also vor den Filmen, eigentlich niemand wahrgenommen.
Plus, dass selbst für Guardians of the Galaxy Jim Valentino so vom Artwork her sich schon arg verbiegen musste. Also Valentino ist eigentlich so ein typischer 90er Indie schwarz-weiß Comic Typ gewesen, der Superhelden gemacht hat, weil er sonst keinen Job als Comiczeichner bekommen hätte. Mhm. Der passte da überhaupt nicht rein. Kann man sich auch mal angucken gerne. Das ist vom Artwork her, das ist eine ganz andere Kiste.
Ja, und zu guter Letzt kam dann 92 im Oktober noch Cyberforce Nummer 1 von Mark Silvestri. Das sind so die ersten Image-Hefte, die damals rauskamen, die entsprechend hohe Auflagen hatten, wo alle Leute happy waren. Es war so Pi mal Daumen, war man gewohnt, dass man irgendwie von einem Heft irgendwie eine Million umsetzt. Das hat sich dann etwas später geändert, aber da kommen wir gleich zu.
Aber was hat das denn jetzt mit Wildstorm zu tun? Weil da gab's immer noch keinen Wildstorm.
Genau, es gab immer noch keinen Wildstorm. Selbst 92, als das erste Wildcats-Heft rauskam, gab es immer noch keinen Wildstorm. Da steht noch schön drin, Copyright by Jim Lee. Das ist auch in der Nummer 2 noch so. Und erst in der Nummer 3, die dann rauskam, stand unten Aegis Entertainment mit drin. Jim Lee hat sich damals entschlossen, Homage Studios ist schön, aber wir brauchen jetzt einen ordentlichen Firmennamen. Und dann hat man Aegis Entertainment genommen. Das war dann so die Firma, die Jim Lee dann aus den Homage Studios rausgegründet hat. Zum selben Zeitpunkt hat Mark Silvestri, der zwar immer noch so bei denen mit im Büro gesessen hat, sich auch gedacht, ich mache auch einen eigenen Firmennamen und hat dann seine Top-Kauf-Firma ins Leben gerufen. Dann gab es eine Weile dieses Aegis Entertainment, aus dem man dann Wildcats und auch Stormwatch und noch zwei, drei der darauffolgenden Serien veröffentlicht hat. Man hat relativ früh in den Heften, ich glaube in Wildcats 1 oder 2 oder sowas, einen Talent Search ausgerufen. Man hat also gesagt, wir brauchen noch neue Leute, bewerbt euch. Und hat dann auch tatsächlich so den einen oder anderen gefunden. 1992 auf den ersten Talent Search damals hat sich Brett Booth beworben, der vielleicht auch vom Namen her ein Begriff ist.
Der eine meiner Favorite-Serien Backlash gemacht hat. Dann.
Genau, er hat zum Beispiel Backlash gemacht. Und zuletzt, glaube ich, bei DC jetzt auch einiges von den Titans gezeichnet hat. Also der ist immer noch...
Und Gunslinger Spawn gezeichnet hat für Todd McFarlane.
Ach, guck. Mhm. Dann macht er sowas auch noch.
Ja.
Bei einem weiteren Talent-Search später J. Scott Campbell, den man vom später bei Wildstorm erscheinenden Gen 13 hauptsächlich kennt und von seiner eigenen Serie Danger Girl. Und der mittlerweile, ich glaube, mehr als Coverzeichner unterwegs ist, als dass er noch irgendwie Serien macht. Aber ist auch sehr beliebt, aufgrund der Art und Weise, wie er den weiblichen Körper und weibliche Gesichter zeichnet.
Viele bekannte Zeichner sind aus diesem, ja, aus diesem Studio, was es damals irgendwie noch so halb war, hervorgegangen. Das ist eine ganz spannende Zeit gewesen, weil die natürlich alle weggegangen sind von Marvel, um dann Image zu gründen und dann für sich natürlich gedacht haben, so, wir sind jetzt Image. Und da war natürlich auch nicht die Notwendigkeit für irgendwelche internen Firmennamen oder Studionamen, sondern die sind natürlich geschlossen unter Image aufgetreten. Haben auch am Anfang fleißig die Figuren hin und her getauscht. Nur, wie du jetzt siehst, weil du sagtest gerade, Wildcats 3 ist schon unter Aegis Entertainment erschienen. Und Mark Silvestri hat relativ früh dann sein Studio oder sein Imprint Top Cow genannt, dass das doch sehr früh auseinandergedriftet ist. Also, dass die nicht alle so an einem Strang gezogen haben und jeder unter diesem Image-Banner doch stark eine andere Vorstellung davon hatte, was er nun eigentlich in Comics machen will. Und dadurch ist das dann so ein bisschen aufgesplittert. Und während Todd McFarlane halt hauptsächlich seinen einen Titel gemacht hat und zum Beispiel Eric Larson auch seinen einen Titel gemacht hat, war die Notwendigkeit irgendwie da bei Liefeld oder sahen die Leute wie Liefeld, Lee und Silvestri die Notwendigkeit, sich da irgendwie ein bisschen abzugrenzen und unter dem Image-Banner ihr eigenes Ding zu machen. Und da kam es dann zu dieser Firma in der Firma-Bildung, die sowas hervorgegangen wie Top Cow oder Aegis oder Extreme dann nachher bei Liefeld.
Weil du gerade sagtest, da sind auch relativ viele später bekannte Künstler dann in dieser Wildstorm-Umgebung im Prinzip hochgekommen. Das war natürlich auch einfach super für Leute, die neu einsteigen. Du hast im Prinzip ein großes Büro, die sind, ich glaube, in der Zeit, in den ersten Jahren irgendwie zwei oder dreimal umgezogen, weil sie immer wieder größere Büros brauchten. Und du hast alle Leute vor Ort, die sind tatsächlich ins Büro gekommen, haben da gezeichnet. Du bist ständig auf Leute gestoßen, die im Prinzip beruflich dasselbe machen wie du. Und jetzt nicht, ich mal, der eine macht jetzt Werbung und der andere Webseiten oder sowas. Die haben alle gezeichnet oder halt koloriert oder sowas. Es war also alles sehr nah beieinander. Du konntest immer zum nächsten gehen, dem irgendwie zeigen, guck mal, das mache ich hier gerade, was meinst du? Die haben sehr viel voneinander gelernt und auch natürlich von Jim Lee gelernt und von Vince Portacio, die ja nur schon lange im Business waren, verhältnismäßig, und natürlich auch ihr Bestes gegeben haben, um den Leuten, die ja für die eigene Firma arbeiten, hochzubekommen, denen zu zeigen, was zu tun ist. Bei Jim Lee wohl meint, immer Sorge dafür getragen zu haben, dass er immer sagt, ich würde das so machen. Wie du das machst, ist deine Sache, aber ich würde es so machen. Also nicht irgendwie den Leuten vorschreiben, so musst du das machen, sondern das wäre ein Weg. So kann man es machen. Und einige davon haben es halt aufgesogen wie ein Schwamm und sind halt entsprechend dann auch sehr schnell dann weitergekommen. Vince Portacio ist auch etwas später, wann war es? Ich glaube 97, 95. War Waldsam schon raus, um auf den Philippinen, wo er ursprünglich herkommt, eine Zeichenschule zu eröffnen. Und auch von da hat er dann Schüler, die vielversprechend waren, nach Waldsam im Prinzip geschleust. Die sind dann bei Waldsam eingestellt worden, während er dann seine Zeichenschule auf den Philippinen hatte.
Böse Zungen würden sagen, dass da ein Haufen Jim Lee-Klone fabriziert worden sind, was zumindest anfänglich nicht bei allen auch von der Hand zu weisen ist. Bei manchen hat es sich ausgewachsen, manche waren von Anfang an keiner, so wie J. Scott Campbell. Ja, und aus manchen ist halt auch nichts geworden. Also das ist halt einfach so. Generell war die Qualitätssicherung, sage ich mal, bei Wildstorm oder Aegis damals höher als bei vergleichbaren Studios, zum Beispiel von Rob Liefeld. Also das ganz klar. Die Leute, die da gearbeitet haben bei, was jetzt rückwirkend dann als Wildstorm bekannt ist, die gehörten sicher zu den besseren Zeichnern. Weil zeitweise da auch, also zu dieser Zeit und ich sag mal in anderen Studios auch alles engagiert worden ist, was irgendwie einen Stift halten konnte.
Und neben den Zeichnern darf man natürlich nicht vergessen, dass auch andere Positionen bei so einem Imprint besetzt werden müssen. Über Wildstorm zu sprechen, ohne mindestens zwei andere Personen noch anzusprechen, wäre nicht vollständig. Das ist einmal Brandon Choi, der ein Schulfreund von Jim Lee seit der 5. Klasse gewesen ist und in Kindertagen mit Jim Lee schon so Comic-Geschichten geschrieben hat. Während Jim Lee, der eigentlich Psychologie studiert hat, bevor er Zeichner wurde, den Weg Richtung Comics dann eingeschlagen ist, nachdem er ausstudiert hatte, hat sein Freund Jura studiert und ist dann auch tatsächlich Anwalt gewesen, bis Jim Lee ihn dann angerufen hat und gesagt hat, pass mal auf, ich habe jetzt hier mein eigenes Studio und wir können jetzt endlich die Comics machen, die wir als Kinder schon machen wollten, komm doch dazu und dann machen wir das. Und Brandon Choi zeichnet sich dann tatsächlich auch mit Jim Lee zusammen für das Schreiben eines Großteils des frühen Wildstorm-Universums verantwortlich.
Ja, jetzt haben wir im Vorgespräch schon kurz darüber geredet, dass sich rückwirkend sehr schwer sagen lässt, wie hoch der Input von Brandon Choi dann tatsächlich ist, weil er dann auch irgendwann Comics komplett verlassen hat und keine Comics mehr geschrieben hat. Jetzt hat sich Jim Lee nicht besonders als Autor hervorgetan, alleine, aber Brandon Choi halt ohne Jim Lee später auch nicht mehr. Deswegen kann man jetzt nicht so genau sagen, wie stark da irgendwie die Beteiligung war. Also ich neige dazu zu sagen, das hat bestimmt geholfen, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass die Stärken von Jim Lee beim Schreiben liegen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn man sich das ansieht von außen und sagt, ja gut, der hat nachher nichts mehr gemacht, den hat Jim Lee halt durchgeschleppt, weil das ist halt sein Buddy von früher, mit dem er da irgendwie immer über Comics gequatscht hat und sich ja ausgedacht hat, was man wohl alles machen könnte. Das eine kann stimmen, das andere kann stimmen, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Aber wie du schon sagtest, danach hat er im Prinzip nichts mehr gemacht. Also er hat so einen Stretch bei Wildstorm, wo er mit Jim Lee zusammen Dinge geschrieben hat. Auch zwei, drei Sachen, glaube ich, tatsächlich ohne Jim Lee.
Vielleicht klärt sich das ja dann sogar ein bisschen.
Genau, dann kommen wir nochmal drauf zurück, wenn wir da sind, falls sich das dann klärt. Eine zweite Person, die noch genannt werden muss, ist Joe Chido, der eigentlich kein Zeichner ist, sondern eher Maler, der ursprünglich oder früher bei Marvel Cover für Conan zum Beispiel gemacht hat und dann auch bei Homage Studios, glaube ich, noch eingestiegen ist und sich dann für die Kolorierung ganz, 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 ganz viele Wildstorm-Serien verantwortlich gezeichnet hat. Da werden wir vielleicht auch nochmal im Detail ein bisschen drauf zurückkommen. Also ich denke schon, dass er sehr großen Einfluss auf das hat, was hinterher Wildstorm auch so ein bisschen von anderen Serien noch abgesetzt oder von anderen Studios noch abgesetzt hat.
Genau, und was auch entscheidend war für die Geschichte von Wildstorm.
Ja.
Das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht unerheblich. dass er die Koloration da sehr geprägt hat, was dann noch dazu geführt hat, was dann noch aus Wildstorm geworden ist.
Hm. Ja, an der Stelle können wir dann gleich einsteigen in das Thema Wildstorm FX. Wildstorm FX ist das hausinterne Kolorierungsstudio von Wildstorm, das 1994 rum gegründet wurde, wo man die Zeichen der Zeit erkannt hat und gesagt hat, alles mit Copic-Markern jetzt bunt zu malen, per Hand, kann nicht die Zukunft sein. Die Technik ist weit genug und wir machen das aus am Computer. Man muss dazu sagen, Kolorierung am Computer war damals beim besten Willen nicht geläufig und alle Leute, die da angefangen haben, haben vielleicht mal irgendwie mit dem Äquivalent von Paint irgendwie zu tun gehabt und kannten auch Photoshop in den meisten Fällen dann erstmal gar nicht und haben sich das dann wirklich alles so gegeneinander in dem Moment beigebracht, wo sie es dann gerade selber gelernt haben. Da war so viel Trial and Error mit drin und schlussendlich haben sie es aber zu einem, ich sag mal, der besten und auch innovativsten Kolorierungsstudios geschafft. Was bei Wildstorm FX so ein bisschen das Problem ist, man weiß nicht immer wirklich, wer jetzt was koloriert hat. Denn zum einen wurden die Koloristen nicht mehr einzeln beim Namen genannt, stand dann nur noch als Credit Wildstorm FX mit drin. Viele Leute, die da gearbeitet haben, von denen kennt man den Namen. Unter anderem auch Laura Martin, die wir, als wir in unserer ersten Folge über Plastic gesprochen haben, schon erwähnt hatten. Oder auch Alex Sinclair, der mittlerweile der Standardkolorist für Jim Lee ist. Aber die wurden, als Wildstorm FX 94 gegründet wurde, nur noch im Prinzip kollektiv als Wildstorm FX in den Credits erwähnt. Und das ist nicht nur Boshaftigkeit, sondern hat auch damit zu tun, dass man damals hingegangen ist und gesagt hat, Kolorierung muss schnell gehen, weil Kolorierung in so einem Comic-Produktionsprozess im Prinzip der letzte Schritt ist. Der Letterer zum Beispiel kann auch noch irgendwie mit den Pencils vorher arbeiten schon. Aber der Kolorist wartet, bis die Inks fertig sind und dann ist der letzte Schritt. Und da ist man dazu übergegangen, hat gesagt, jetzt alle Mann ran. Wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, 10 Leute, jeder kriegt 2 Seiten und los. Das heißt, so ein Heft ist auch nicht immer irgendwie nur von 1 oder 2 Leuten koloriert, sondern da haben mittlerweile oder mitunter tatsächlich 5, 6, 7 Leute dran gesessen, die alle einzelne Seiten gemacht haben. Und der Trick war dann zu sagen, irgendjemand muss da mal ein Auge drauf halten, dass das Ganze hinterher trotzdem aussieht wie aus einem Guss. All das ist im Prinzip bei Wildstorm dann so entwickelt worden. Und vielleicht, um das Ganze mal von der technischen Seite zu sehen, wir reden von 1994, das sind Zeiten, da hatte so ein Power Macintosh bis zu 100 MHz und irgendwie 256 MB RAM oder sowas. Die Photoshop-Version, mit der da gearbeitet wurde, war erst 2.5 und ab September 94 gab es erst Photoshop 3.0, wo überhaupt erstmal Ebenen mit ins Spiel kamen. Die gab es vorher nicht. Das heißt, die haben tatsächlich Hefte ohne Ebenen koloriert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Heidenarbeit und Sklaverei gewesen sein muss.
Und noch kurz zu diesen Color Studios, das ist halt nicht ungewöhnlich. Das war halt damals so Oli Optics von Steve Olive, ist auch ein Coloring Studio. Das sind auch Pioniere gewesen, die haben mal Spawn gemacht. Und da weiß man auch nicht immer. Manchmal hat man in den Credits noch drinstehen, Oli Optics mit und dann einen einzelnen Namen des Koloristen. Aber wer da genau was gemacht hat, ist auch nicht immer 100% klar. Und es ist auch nicht zum Beispiel bei jemandem wie Dave Stewart, der die meisten Hellboy oder fast alle Hellboy-Sachen koloriert hat, ist auch nicht immer klar, ob das immer alles Dave Stewart war oder ob das Studio von ihm das gewesen ist. Also mittlerweile sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber damals war das auf jeden Fall gang und gäbe, dass da einfach ein Studio hinterstand und der Name von dem Studio in den Credits stand und dass du dann nicht mehr nachvollziehen kannst aus den ja von dir genannten Gründen, unter anderem, welcher einzelne Kolorist das jetzt gemacht hat, weil es in vielen Fällen auch einfach gar kein einzelner Kolorist war.
Und bevor man dann irgendwie 7, 8, 9, 10 Namen da drin stehen hat oder am Ende gar nicht mehr jetzt genau weiß, wer überhaupt welche Seite gemacht hat, hat man es dann halt einfach gelassen. Heutzutage hast du, wenn du irgendwie 7 Zeichner in so einem Heft hast oder so, weil es jetzt irgendwie ein besonders tolles Heft ist, dann auf Seitenbasis die Credits drin.
Also es wurde ja auch an dieses Studio gegeben und du bekamst es von dem Studio zurück und da ist halt gar nicht die Kommunikation, also das war ja wie ein Dienstleister dann. Gut, jetzt zum Beispiel bei Oli Optics in dem Fall von Wildstorm FX gehörte das halt zu Wildstorm. Aber das sind ja dann oft auch andere Studios gewesen. Und ich denke mal, dass die bei Wildstorm auch so agiert haben wie ein eigenes Studio.
So. Seit 1993 sind sie Wildstorm.
Wildstorm vielleicht noch ganz kurz. Das heißt Wildstorm, weil die beiden Serien von Jim Lee, die Hauptserien unter Wildstorm sind, Stormwatch und Wildcats. Und dann hat er das einfach halb geteilt und zusammengepackt. Und dann heißt es Wildstorm, weil er auch den Namen irgendwie ein bisschen so flächiger fand für Comics als Aegis Entertainment, was ja ein typischer Firmenname dann für ihn war. Das stand jetzt auch nie drauf, ne? So Aegis Entertainment, das stand halt im Kleingedruckten, das stand nie drauf, während Wildstorm dann auch irgendwann drauf stand auf den Titel, auf den Comics.
Ja, was man nicht historisch nicht verschweigen darf, ist, dass 1993 auch eigentlich ein doofer Moment war, Comics rauszubringen. Denn 1993 ist der Comicmarkt, der durch Auflagezahlen, an denen die Image-Gründer jetzt nicht unbedingt unschuldig waren. Ja, die Auflagenzahlen sind ganz rapide den Bach untergegangen, um bis zu 70% gesunken. Und das hat natürlich dann auch einige Konsequenzen am Comicmarkt gehabt. Die wenigsten wissen es noch. Marvel ist etwas später, 96, dann in Insolvenz gegangen. Mit auch aus solchen Gründen. Und um den Zeitpunkt herum hat Marvel sich der Tatsache besonnen, dass sie ja damals Zeichner hatten, die gut waren und die viel verkauft haben. Und hat dann ein Event ausgerufen, das sie Heroes Reborn genannt haben. Und sind zum einen an die Extreme Studios von Rob Liefeld herangetreten, der dann die Serien Avengers und Captain America zeichnen sollte für Marvel und das dann auch getan hat. Und Wildstorm hat sich dann verdingt, Fantastic Four und Iron Man für Marvel zu zeichnen oder zu produzieren. Nach 6 Ausgaben hat Marvel dann den Herrn Liefeld aus der ganzen Projektgeschichte rausgekickt, weil die Verkaufszahlen nicht ihren Vorstellungen entsprachen und haben dann auch die Avengers und Captain America noch an Wildstorm vergeben. Das heißt, Wildstorm hat dann einige Jahre, nachdem sie halt oder nachdem Jim Lee bei Marvel verschwunden ist, dann nochmal für Marvel gearbeitet und eine Auftragsarbeit erledigt, um diese Serien halt irgendwie wieder nach vorne zu bringen. Was Marvel daraus gemacht hat, machen wir vielleicht nochmal irgendwann anders, falls wir mal irgendwann nochmal über Marvel sprechen wollen. Aber das vielleicht so als kleinen Schmankerl nebenbei erwähnt, dass Marvel also um Hilfe gerufen hat und zwei der Image-Studios verdingt hat, doch bitte jetzt hier die Serien zu retten.
Das zeigt auch schon ein bisschen, wie Jim Lee tickt, beziehungsweise was seine Gründe waren für den Weggang von Marvel oder die Gründung von Image. Denn, wie ich ja eben schon gesagt habe, das war alles sehr unterschiedlich. Also die haben sich zwar alle unter diesem Image-Banner zusammengefunden, aber irgendwie wollte jeder irgendwas anderes. Eric Larson wollte nur sein eigenes Comic machen und Todd McFarlane wollte irgendwie eine Figur schaffen, die ihm gehört und die in ganz Amerika oder am besten in der ganzen Welt bekannt ist. Und Jim Lee wollte eigentlich ja gar nicht so sehr seine eigenen Comics machen, er wollte nur eher so sein eigener Chef sein. Der Drang, jetzt seine eigenen Comics zu machen, war gar nicht so hoch bei ihm. Deswegen er auch derjenige war, der dann gesagt hat, ja komm, dann mache ich halt noch mal ein paar Marvel-Titel, solange ich die so machen kann, wie ich das will.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine finanzielle Entscheidung gewesen ist. Weil wie gesagt, der Comicmarkt war so ein bisschen am Boden.
Ja, natürlich, es ist eine finanzielle Entscheidung. Aber wenn wir jetzt die Geschichte oder du die Geschichte weitererzählst, werden wir ja sehen, wohin es geht mit Wildstorm und was das bedeutet. Und das baue ich jetzt so ein bisschen vor, indem ich sage, und das ist auch das, was zum Beispiel die anderen Image-Gründer gesagt haben, also der Drang, seine eigenen Comics zu machen, war nicht so hoch bei Jim Lee. Er wollte eigentlich eher so sein eigener Chef sein. Das ist eigentlich das, was ihm wichtiger war. Also wahrscheinlich, wenn er bei Marvel hätte machen können, was er wollte, wäre er auch bei Marvel geblieben.
Möglicherweise, ja.
Ja.
Gut, was kam danach bei Wildstorm? Danach kam Cliffhanger. Ein Imprint für Creator-Owned Comics in einem Imprint, das eigentlich mal mit Creator-Owned Comics begonnen hat. Wo Jim Lee also anderen Zeichnern die Möglichkeit gibt, die Infrastruktur von Wildstorm zu nutzen und da dann nochmal ihre eigenen Klamotten rauszubringen, die dann ihnen auch gehören, die also nicht dann zum Wildstorm-Universum gehören.
Genau, man muss ja sagen, das hat sich ja so entwickelt mit Wildstorm und mit Image, dass Image zwar eigentlich angetreten ist, um Creator-Owned-Comics zu machen, das heißt, jeder behält die Rechte an dem, was er macht. Allerdings, auch da wieder, hatte da was das genau im Einzelnen bedeutet, da hatte jeder so irgendwie eine eigene Sicht drauf. Und die Sicht von diesen Studios wie Top Cow und Wildstorm war eigentlich die, dass die dann doch mehr oder weniger auch nicht großartig anders als Marvel und DC agiert haben und Leute angeheuert haben, um deren Comics zu zeichnen, deren Rechte dann bei dem jeweiligen Imprint lagen.
Genau. Und bei Cliffhanger war es dann halt anders. Bei Cliffhanger kam dann Danger Girl raus von J. Scott Campbell, das relativ populär gewesen ist. Dann kam Battle Chasers von Joe Madd, das ja jetzt vor kurzem bei Image dann jetzt weitergeführt wurde, nachdem das nach Heft 9, glaube ich, war es.
Genau, nach Heft 9, ja.
Plötzlich mit so einem Cliffhanger, haha, abgebrochen wurde.
Ja.
Dann Crimson von Umberto Ramos und was war das letzte?
Steampunk. Haben
gerade darüber gesprochen, genau,
Steampunk. Von Chris Bacciallo und Joe Kelly. Mhm.
Da gibt es noch eine witzige Geschichte, die J. Scott Campbell, glaube ich, mal erzählt hat, dass nämlich die Anwälte von Joe Madd so einen guten Deal rausgeholt haben für Battle Chasers, dass Jim Lee irgendwie zu ihm gekommen ist und hat gesagt, pass mal auf, Joe Madd hat hier so einen guten Deal bekommen, den kriegst du jetzt von mir auch. Und das dann ein Jahr später, und da schließt sich jetzt im Prinzip der Kreis, als Jim Lee das ganze Wildstorm-Ding nämlich an DC verkauft hat, die Leute von DC ihn mehrfach gefragt haben, ob er denen wirklich den Deal gemacht hat und ob einer eine Schüssel hätte. Die müssen also richtig gut Kohle dafür bekommen haben.
Wobei Joe Madd natürlich auch von einem, ähnlich wie Jim Lee, von einem extrem erfolgreichen und populären Run an den X-Men kam. Im Prinzip war das so die zweite Reihe an Superstar-Künstlern. Die waren natürlich nicht mehr so groß, wie es die Image Boys gewesen sind damals. Aber das waren so die letzten, ja, extrem populären Künstler, sage ich mal, die alleine wegen ihres Namens und ihres Artworks Hefte verkauft haben. Also vor allen Dingen J. Scott Campbell und Joe Madd.
Ja gut, aber Ramos und Bacciallo sind natürlich auch noch gut im Geschäft und auch Namen.
Genau, die sind auch nach wie vor noch aktiv, auch für Marvel hauptsächlich. Aber das war so ein bisschen, also die waren nicht ganz so populär wie die beiden anderen.
Ja, und ich habe es gerade gesagt, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. 1998 hat Jim Lee Wildstorm an DC verkauft. Die Hintergründe liegen so ein bisschen daran, dass Jim Lee irgendwann festgestellt hat, ich mache ja eigentlich fast nur noch administratives Zeug und zeichne selber nicht mehr. Und auch seine Freunde und auch seine Studiokollegen erzählten davon damals, dass er irgendwie weniger fröhlich war und auch nicht mehr mit sich selbst zufrieden. Und das war dann für ihn so die letzte Konsequenz. Ich möchte selber mal wieder zeichnen, selber mal wieder schaffen und mich nicht irgendwie dauernd um Verträge kümmern, um Deals, um den ganzen administrativen Kram, wie das Ganze jetzt hier im Büro läuft. Ich muss wieder selber was machen können. Und das war dann so sein Befreiungsschlag im Prinzip, zu sagen, ich verkaufe das Ganze jetzt. Zum einen habe ich dann wieder Zeit, mich um das zu kümmern, was ich eigentlich wirklich machen will. Man muss dazu sagen, er hat auch eine, ich glaube, relativ große Familie. Die erste Tochter ist, glaube ich, geboren. Steht, glaube ich, in Wildcats 1 oder 2 mit drin, dass seine Tochter gerade geboren ist und er deswegen jetzt plötzlich weniger Zeit hat und deswegen genau seine Deadlines nicht so ganz geschafft hat. Und er hat halt Prioritäten gesetzt und hat gesagt, ich muss aus dem Ding raus. Und wie mache ich das am besten, ohne jetzt, ich sag mal, alle Leute rauszuschmeißen, ohne das ganze Ding dicht zu machen? Und hat sich dann umgeschaut, wo er das Ganze unterbringen kann und hat dann anschließend in DC einen Käufer gefunden, die das dann mehr oder weniger so übernommen haben, wie er es dann auch sich vorgestellt hat. Sprich, die ganzen Verträge mit den Artists und so übernommen haben.
Vorerst, ja. Und was hatte DC davon? Ich meine, du kannst natürlich nicht einfach zu Marvel oder DC gehen und sagen, hier ist mein Studio, kauf mal. Die wollen natürlich auch was davon haben. Und jetzt ist, ja, die IP war jetzt nicht so stark, dass es daran gelegen hat. Also es ist nicht so wie als Disney Marvel gekauft hat und gesagt hat, wir wollen die Avengers und Spider-Man haben, sondern das ist vor allem, und wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, dem Coloring Studio geschuldet. DC wollte das Coloring Studio haben, tatsächlich. Also die wollten das Know-how für die Kolorierung haben. Und innerhalb von Wildstorm gab es noch eine Reihe Imprints. Wir haben eben erwähnt Cliffhanger als Creator-Owned Imprint innerhalb des Wildstorm Imprints, was wiederum unter dem eigentlich Creator-Owned Dach von Image Comics lebt. Da gab es verschiedene, unter anderem hatte Homage Studios nochmal wieder, ist quasi der Name Homage, ist wieder auf, ja, wieder wiederbelebt worden als Homage Comics. Das war auch so ein bisschen, was so ein bisschen mehr in auch in Indie-Comics und Creator-Owned gegangen ist. Der Unterschied zu Cliffhanger ist gar nicht so ganz klar, außer dass Cliffhanger so ein bisschen gelabelt wurde als die jungen, neuen, wilden, heißen Künstler. Während Homage Comics eher sowas war, das sind Indie-Comics. Also so trendscharf war das gar nicht.
Ja, Jim Lee hat sich mit dem Verkauf von Wildstorm an DC dann auch gleich für 5 Jahre an DC noch gebunden. Dass aus den 5 Jahren mittlerweile ein bisschen mehr geworden ist, wissen wir jetzt, wo er jetzt mittlerweile bei DC Publisher und Head Honcho ist. Ein Jahr nach dem Verkauf an DC kam dann noch ein weiteres Imprint hinzu, nämlich America's Best Comics. Das ist so eine Idee von Alan Moore gewesen ist. Und da war es wohl so, so sagt man, dass die Idee im Prinzip geboren war und das Ganze mehr oder weniger in trockenen Tüchern waren, während Jim Lee das Ganze im Prinzip schon an DC verkaufen wollte. Also so während der Verkaufsgespräche wurde dieses ABC-Ding vorbereitet. Und als das Ganze dann tatsächlich stattfinden sollte, wusste Alan Moore noch nicht, dass Wildstorm an DC verkauft ist. Jetzt kannst du was zu Alan Moore und seiner Historie mit DC erzählen und warum das wichtig war, dass Alan Moore das nicht wusste.
Man sagt auch, dass das auch einer der Gründe ist, warum DC Comics halt Wildstorm gekauft hat, weil sie auch wieder was von Alan Moore ein Stück abhaben wollten. Alan Moore aber damals ja mit seinem vielleicht populärsten oder sein mit Sicherheit populärsten Werk Watchmen, was er bei DC veröffentlicht hat, über den Tisch gezogen worden ist und er eigentlich nichts mehr mit DC zu tun haben wollte. Jetzt hat DC da irgendwie durch eine Hintertür ihn wieder via Wildstorm quasi wieder eingekauft, was ja auch so ein bisschen so ein mieser Move war.
Aber wohl nicht beabsichtigt, also von Jim Lee wohl zumindest nicht beabsichtigt und er hatte wohl echt Angst, dass er wohl mit dem Kopf abreißt, wenn er das erfährt.
Ja, ja, natürlich, aber er hat es halt gemacht, ne? Und es ist, wie gesagt, das ist eine schwierige Zeit. Wenn du da 5 Leute fragst, kriegst du 6 Geschichten, wie es damals gelaufen ist. Aber es ist, man sagt oder man spekuliert, dass es wohl auch ein Teil oder zum Teil der Grund dafür war, dass DC Wildstorm gekauft hat. Mhm. Neben dem Coloring Studio.
Es gibt also auch so Gerüchte, dass Alan Moore darauf bestanden hat, dass Jim Lee seine Checks persönlich unterschreibt.
Genau, dass er halt auch nicht administrativ halt nichts mit DC zu tun hat, sondern dass das alles über Jim Lee und Wildstorm läuft, was ja vorher halt auch so war. Also das muss man ja sagen, Wildstorm lief ja eine Weile weiter unter DC, aber halt auch nicht ewig.
Jetzt könnten wir noch eine Weile darüber erzählen, was DC dann mit Wildstorm gemacht hat. Aber ich glaube, das geht jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit, weil wir auch so weit gar nicht lesen wollen.
Genau. Vielleicht ganz kurz gesagt, dass Jim Lee damals, nach dem Verkauf war Jim Lee halt nach immer noch, also es gehörte halt DC Comics, aber Jim Lee war quasi mehr oder weniger noch der Kopf hinter Wildstorm. Das hat sich dann irgendwann geändert. Da haben die Jim Lee einen hervorragenden Posten direkt bei DC angeboten, den er gerne angenommen hat. Und da sieht man wieder, das ist halt, er will nicht seine eigenen Comics machen, sondern er wollte kreative Kontrolle haben über das, was er macht und was er machen muss oder auch Entscheidungen fällen über Comics oder über Figuren und über Richtungen in einem Verlag und das mussten nicht dringend oder zwingend seine eigenen Erfindungen sein. Und so hat er halt ja einen hohen Posten bekleidet bei DC, was dann auch quasi der Anfang vom Ende von Wildstorm war, wenn man so will. DC hat immer wieder versucht, irgendwas mit Wildstorm anzufangen, hat mehrere Titel mehr oder weniger erfolgreich über die Jahre nochmal wieder neu gestartet, aber ultimativ sind die ganzen Wildstorm-IPs, die ganzen Figuren ins DC-Universum eingegliedert worden und der Verlag Wildstorm an sich wurde, ja, oder das Label Wildstorm wurde mehr oder weniger aufgelöst.
Ja, 2010.
Und das war dann das Ende von Wildstorm. Aber was uns halt hauptsächlich interessiert, ist die Image-Phase von Wildstorm.
Und wir werden jetzt beginnen.
Am Anfang.
Ja, genau, am Anfang mit Wildcats Nummer 1 oder in der nächsten Folge erstmal Wildcats 1 bis 4, die eigentlich als Miniserie gestartete Wildcats-Serie, die auf 3 Teile geplant und dann auf 4 Teile erweitert wurde. Die werden wir als erstes lesen.
Warum das so ist, können wir ja dann in der Folge drauf eingehen.
Und werden lesen bis, wie heißt das Crossover? Wildstorm Rising. Das ist ein straffes Programm. Da haben wir ein paar Folgen mit zu füllen. Und wenn wir da mal irgendwann ankommen sollten, gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen oder ob wir dann da weitermachen oder so.
Und die Idee ist, also nicht jedes einzelne Heft zu besprechen oder nicht jede Serie an sich, sondern das, ich sag mal, in so gefühlt zusammengehörigen Häppchen zu packen. Also das heißt, manchmal ist ein Arc 6 Hefte, Manchmal gibt es ein Crossover, da macht es natürlich Sinn, diesen Crossover zu besprechen. Oder jetzt im Fall von Wildcats sind es halt die ersten vier Hefte, die den ersten Arc bilden. Und da macht es halt Sinn, in einer Folge halt diese vier Hefte zu besprechen. Und das machen wir dann so, das schauen wir uns an, wie viel Sinn macht es, wie viele Hefte packen wir da rein, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich irgendwie abgeschlossen an, wo kann man irgendwie was zu sagen, was Rundes zu sagen, und teilen wir uns das so ein.
Dann sind wir für heute durch.
Genau, da wisst ihr ungefähr, was euch blüht und warum wir über Wildstorm sprechen sollen und was Wildstorm halt ist. Also was wir vermeiden wollten, ist, dass wir jetzt bei jeder Folge, die sich um einen Teil einer Serie dreht, da irgendwie nochmal sagen müssen, was eigentlich dieses Dach ist, was das eigentlich alles zusammenhält, dieses Wildstorm-Universum.
Genau, jedes Mal, wenn die Personalien Brandon Choi, Jim Lee, Scott Williams und Joe Chiodo in der Kombination auftauchen, verweisen wir nur noch auf diese Intro-Folge. Und lasst euch gesagt sein, das wird jetzt häufiger passieren.
Genau. Und das war die Idee und deswegen diese Folge. Und dann geht's halt direkt weiter mit Wildcats.
Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis zu Wildcats.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.